Ich weiß nicht, wie es euch so in den letzten Wochen gegangen ist. Wenn ihr Nachrichten verfolgt habt, meine Frau ist eine gesegnete Person. Sie hört und sieht und liest ganz wenig Nachrichten. Also sie gehört nicht in die Kategorie. Aber viele, die Nachrichten gelesen haben, bei denen hat sich vermutlich so ein bisschen ein Gefühl des Unwohlseins, vielleicht auch ein bisschen Furcht breit gemacht. Was wird das jetzt hier gerade? Ja, da haben wir Terroranschläge in Paris, da haben wir einen Konflikt in der Ukraine, der ist momentan wenig in den Medien präsent, aber der kocht ja immer noch. Und in Syrien prallen gerade NATO und Russland ein bisschen aufeinander und zusätzlich zu all den anderen Konfliktparteien. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber vielen Menschen in Europa ist ein bisschen mulmig geworden. Angst geht um in Europa, vor Terror, vor einem Krieg. Am Dienstag war ich in der Gebetsstunde, in der Gemeindegebetsstunde. Sehr lohnenswerte Veranstaltung, kann ich übrigens jedem empfehlen. Und einer der Geschwister, die dort gesessen hat, hat gesagt, die vielen Flüchtlinge machen ihm ein bisschen Angst. Und vielleicht sitzt du heute hier und machst dir auch wegen etwas Sorgen. Dieses Jahr 2015 geht definitiv nicht so zu Ende, dass wir sagen können, was da jetzt so kommen wird. Gesellschaftlich, in der Gemeinde, privat, gesundheitlich, am Arbeitsplatz. Es sind so viele Unwägbarkeiten einfach vorhanden. Viel zu viel haben wir gefühltermaßen, aber auch real einfach nicht unter Kontrolle. Oder gibt es jemanden hier, der sagt, ich habe alles unter Kontrolle? Ja, wir haben nicht alles unter Kontrolle und das kann einem schon Angst machen. Dass wir nicht alles unter Kontrolle haben, daran kann auch ein neuer blauer Bürgermeister in Wels nichts ändern. Auch das wird nichts daran ändern, dass wir es nicht unter Kontrolle haben, sondern einzig und allein Gott, er ist derjenige, der etwas daran ändern kann. Gott kann jede Situation verändern. Er kann in unser Leben hineintreten, in unser Leben hineinsprechen. Aber mal Hand aufs Herz, willst du das eigentlich wirklich? So eine Begegnung mit Gott, es ist so ein bisschen, wie man mir nach meinem Hochzeitsversprechen gesagt hat, du hast gar keine Ahnung, was du da gerade versprochen hast. Ja? In guten wie in schlechten Zeiten. Von den guten träumen wir und die schlechten blenden wir aus. Hast du dir schon mal überlegt, dass diese Veränderung und diese Begegnung mit Gott dir vielleicht auch Angst machen könnte? Saulus war wahrscheinlich verwirrt und ich vermute auch ein bisschen ängstlich, als er da blind in Damaskus in diesem Zimmer gesessen hat. Sein Leben war auf den Kopf gestellt. Mose, als er den brennenden Dornbusch sieht, der ist nicht freudestrahlend losgegangen und gesagt, jawohl Gott, das mache ich gehe nach Ägypten, sondern er hatte Angst. Der hat versucht, sich davor zu drücken. Und auch der Apostel Johannes, von dem wir heute ein bisschen lesen werden, er hatte auch eine Begegnung mit dem Auferstandenen, die ihm zuerst Angst machte. Das lesen wir in Offenbarung Kapitel 1, Vers 9 und wir lesen das bis Vers 20, bis zum Ende von diesem Kapitel. Da heißt es, ich, Johannes, euer Mitgenosse an der Trübsal und am Reich und an der Geduld Jesu Christi, war auf der Insel namens Patmos, um des Wortes Gottes und um des Zeugnis Jesu willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie von einer Posaune, die sprach, was du siehst, das schreib in ein Buch und sende es den Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna, nach Pergamos und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Und inmitten der Leuchter einen, der einem Menschensohne glich, angetan mit einem langen Gewande und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel, sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße wie schimmerndes Erz im Ofen geglüht, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was danach geschehen soll. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du auf meiner Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. 90 Mal heißt es in unserer Bibel, fürchtet euch nicht oder fürchte dich nicht. In den meisten Fällen spricht das Gott zu einzelnen Personen, zu dem Volk Israel oder zur Gemeinde. Und die Umstände, die sind ganz unterschiedlich, sehr vielfältig. Aber eins haben sie doch alle gemeinsam. Die angesprochenen Personen, die machen sich Sorgen über die Zukunft oder sie stehen zumindest in der Gefahr, dass sie sich Sorgen machen. Deshalb dieses fürchte dich nicht von Gott, das ist nicht einfach nur ein Beruhigen, sondern es ist auch eine Aufforderung zum Handeln. Wenn du Sorgen hast, möchte Gott sagen, wenn du Sorgen hast, dann steck den Kopf nicht in den Sand, sondern fürchte dich nicht. Gottes letztes fürchte dich nicht, das gilt Johannes und auch uns. Und es lenkt unseren Blick auf Jesu Treue. Gerade an diesem ersten Advent. Fürchte dich nicht. Der Apostel Johannes schreibt diese Offenbarung circa 95 nach Christus. Er ist schon ein alter Mann, hatte Jesus treu gedient, lange gedient und er ist für sein öffentliches Bekenntnis zu Jesus und für die Auferstehung Jesu auf die griechische Insel Patmos verbannt worden. Die liegt ein bisschen südlich von den Inseln, von denen wir in den Nachrichten so viel gehört haben. Johannes hatte, wie auch die Flüchtlinge heute, nicht viel Besitz dabei. Vor allem aber hatte er keine Gemeinschaft, keine Freunde, keine Familie, keine Gemeinde und noch nicht mal ein Handy, wie die Flüchtlinge heute, um Kontakt mit den Verwandten, mit den Freunden aufzunehmen. Es hat Johannes echt was gekostet, für Jesus einzustehen. Und so rufen uns diese Verse 9 bis 11 am Anfang von unserem Abschnitt zu, fürchte dich nicht, sondern steh treu zum Auferstandenen. Fürchte dich nicht, steh treu zum Auferstandenen. Johannes war in der Vergangenheit eine der Säulen der Gemeinde neben Petrus und Jakobus gewesen, der Gemeinde in Jerusalem. Und er litt jetzt wie die übrigen Christen auch im Römischen Reich unter Christenverfolgung. Nicht einfach euch mögen wir nicht, sondern wirkliche Verfolgung. So wie es Christen weltweit erleben und wir dank Gottes Gnade gerade nicht erleben. An einem Sonntag ist ja der Auferstehungstag Jesu, an einem Sonntag hat jetzt dann Johannes ein außergewöhnliches Erlebnis. Er schreibt hier, ich war im Geist. Der Zustand ist mehr als einfach nur, ich habe einen Traum gehabt. Es ist auch nicht so, dass Johannes irgendeine bestimmte Handlung die ganze Zeit wiederholt hat und sich in Ekstase versetzt hat. Johannes erlebt hier einen Moment, in dem Gott ihn, ich sag mal, von den menschlichen Beschränkungen befreit hat. Johannes kann weitersehen, kann mehr sehen, kann mehr erleben in diesem Augenblick. Er erhält einen Einblick in eine ganz andere Dimension und Welt. Das ermöglicht ihm Gott und es ist auch eine Initiative, die von Gott ausgeht. Später in der Offenbarung lesen wir in Kapitel 17, Vers 3 und auch in Kapitel 21, Vers 10, dass Gott ihn noch an einen anderen Ort führt. Beim ersten Mal in eine Wüste, beim zweiten Mal auf so einen Aussichtspunkt, wo er das himmlische Jerusalem sich anschauen darf. Ja, also es muss schön sein. Stellt euch vor, ihr wandert auf den Traunstein und seht unten das himmlische Jerusalem vor euch ausgebreitet oder so. Ja, das war das zweite Mal. Und das sind Dinge, oder Orte, an die Gott den Johannes bringt. Es ist also nicht etwas, was wir selber produzieren können. Das ist mir wichtig festzuhalten an dieser Stelle. Wir werden das nicht hinbekommen. Trotzdem ist es etwas, was ein bisschen Spannung auch verbunden ist. Es ist etwas Neues und was Johannes sieht, das überwältigt ihn schon. Und Ich möchte uns auch einfach sagen an der Stelle, fürchte dich nicht, wenn Gott dir etwas Neues zeigt, etwas Neues gibt. Es muss ja nicht gleich so eine Begegnung mit Jesus und so eine Offenbarung sein. Aber Gott möchte der Gemeinde ja etwas Neues geben. Er möchte euch in Veränderungen führen, in neue Situationen, vielleicht an einen neuen Ort. Ja? Fürchte dich nicht, wenn Gott etwas Neues schenkt. Und Johannes bekommt den Auftrag, alles aufzuschreiben, was er sieht. Nun, das wäre für mich auf jeden Fall ein Grund zum Fürchten. Also auf jeden Fall mehr als vor einem Straßeneinsatz. Ja, wenn ich mir so überlege, ich bin ein recht genauer Typ, ja, wenn ich mir jetzt überlege, ich muss detailliert aufschreiben, oder ja, wie viel Details muss ich jetzt aufschreiben von dem, was ich da gesehen habe, was muss ich jetzt aufschreiben, da gibt es so viele Dinge, die würden mich echt in Zweifel stürzen, habe ich es jetzt richtig gemalt, ja, ihr könnt das Experiment ja mal wagen, eine Person beschreibt etwas, was sie sieht, und eine andere Person schaut in eine andere Richtung und muss das dann wieder aufzeichnen, was die andere Person da gerade sagt. Das funktioniert wunderbar, wenn man einen Würfel beschreiben muss oder so, ja, oder ein Rechteck. Aber ich habe hier ein Bild mal mitgebracht. Die Schlacht von Königgrätz 1866 zwischen Österreich und Preußen. Nichts jetzt mit Blick auf die Nationalität anwesender Personen gemeint. Aber es war eines der schönen, das mir begegnet ist. Ja, jetzt überleg mal, du musst das beschreiben oder du musst das malen und jemand anders soll es beschreiben. Was beschreibst du und was malt der andere und wie malt er? Wird dasselbe Gemälde dabei herauskommen? Das ist eine echte Schwierigkeit, vor der Johannes da steht. Erkläre anderen, was du siehst, auch wenn sie das bisher noch nie gesehen haben. Denn Johannes beschreibt ja nicht eine Schlacht. Ja, wir alle kennen das, ne? Ritter und Indianer und Pferde und all solche Sachen. Das kriegen wir alles noch gut erklärt. Aber beschreib mal einen Krieg, der in der Zukunft stattfindet. Katastrophen mit Atombomben oder was auch immer, wenn du noch mit Pfeil und Bogen unterwegs bist. Das ist wirklich schwierig. Und das ist ein bisschen dann wiederum vergleichbar mit der Situation in der Fußgängerzone, wenn wir anderen von unserem Glauben an Jesus erzählen, wenn wir ihnen erklären, dass Jesus für ihre Sünden am Kreuz gestorben ist, wenn wir ihnen erklären, dass Gott Mensch geworden ist, gestorben ist und dann wieder auferstanden ist, wenn wir ihnen erklären, dass Jesus nicht gestorben ist, sondern jetzt lebt, also gestorben schon, aber jetzt trotzdem lebt, wenn wir ihnen erklären, dass Gott Gemeinschaft mit ihnen haben möchte, dass er ihnen ihre Sünden vergeben möchte, dass er ihnen Frieden geben möchte, dass er ihnen Gerechtigkeit schenken möchte, ewiges Leben. Das sind alles Dinge, von denen haben die keine Ahnung. Das ist ungefähr so ein Gemälde für die. Ja? Nur, dass du es nicht malst, sondern erklärst. Das ist die Situation. Sie haben keine Ahnung, wovon wir sprechen, weil sie es nicht kennen. Wir sollen das Evangelium aber trotzdem erklären. Wir sollen es trotzdem weitersagen, was wir wissen und was wir auch erleben mit Jesus, weil Gott das Verstehen schenkt. Ähnlich wie bei den ersten Empfängern der Offenbarung. Fürchte dich nicht. Steh treu zum Auferstandenen. Johannes soll das aufschreiben, was er gesehen hat, das Vergangene, die Gegenwart, aber auch vor allem die Zukunft. Und er soll es dann an diese 7 Gemeinden in Kleinasien schicken, also in der heutigen Türkei alles gelegen. Viel von dem, wie Johannes in den nächsten Versen Jesus beschreibt, das findet sich dann wieder in den Sendschreiben, in dieser bewussten Anrede an diese 7 Gemeinden. Und es hat dann auch Bedeutung für die weitere Offenbarung. Johannes soll also ermutigen, er soll trösten, aber er soll auch zur Buße auffordern und ermahnen mit dieser Beschreibung Jesu. Denn Jesus ist nicht einfach der Kumpel von nebenan. Jesus ist nicht der Kumpel von nebenan, auch wenn er an unserer Seite steht. Das ist ein Trost der Offenbarung. Gott steht an deiner Seite. Jesus steht an deiner Seite. Und das ist auch der zweite Punkt in unserer Predigt heute. Fürchte dich nicht, der Auferstandene steht an deiner Seite. Er ist an deiner Seite. Johannes gibt uns hier 7 Merkmale dieser Erscheinung des Menschensohns. Das weiße Haupt, Ausdruck von Heiligkeit, diese Augen, diese Allwissenheit, die Gemeinden, der Zustand der Gemeinden liegt vor Gott ganz klar. Ihr braucht euch auch keine Illusion machen, Gott weiß ganz genau, was in der Gemeinde hier vor sich geht und wo es hapert. Die Füße aus Erz, das hatte im Alten Testament immer auch einen Aspekt von Gericht über Sünde. Diese Stimme, diese Posaune, die Autorität von Jesu Reden. Seine Hand, die rechte Hand, die steht für Kraft und Sicherheit. Sein Mund, dieses Schwert, das da rauskommt, scharfes, zweischneidiges Schwert. Gerechtigkeit, es wird richtig geschnitten. Und sein Angesicht, die große Herrlichkeit. Das wunderbare, alles umspannende Wesen Gottes, das da deutlich wird. 7 Aspekte sind's. Und 7 ist in der Offenbarung eine ganz wichtige Zahl mit besonderer Bedeutung. Da gibt's die verschiedenen Gerichte in der Offenbarung und sie alle sind 7-teilig. Und dieses 7 soll einfach den vollen Umfang ausdrücken. Das, was Johannes hier sieht, ist nicht ein kleiner Ausschnitt von Jesus, ja, sondern es ist der Herr, der Heiland, der Auferstandene in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit, in allem, was ihn ausmacht. Dieses Gericht, das Johannes beschreibt, ist auch nicht einfach nur irgendwo an einem Teil dieser Welt, sondern es umspannt die ganze Welt, es umfasst alle Menschen, die da leben, es richtet alles. Und eingerahmt wird diese Gerichtszeit eben von dieser Begegnung von Johannes und Jesus, von dieser Offenbarung Jesu und von dieser vollkommen neuen Schöpfung am Ende in der Offenbarung Kapitel 21 und 22. Und genau das möchte Johannes uns auch mitgeben, diesen großen Blick für das Zukünftige. Es geht nicht um die nächsten 3 Wochen. Es geht auch nicht um 2016. Fürchte dich nicht vor dem, was da kommt, 2016 oder später. Egal, ob es jetzt Flüchtlingsströme oder Christenverfolgung sind, ob es eine Krankheit ist oder Arbeitslosigkeit. Jesus hat alles unter Kontrolle. Er hat alles in seiner Hand. Und er ist an deiner Seite. Das ist die Aussage, die Johannes hier machen möchte. Jesus ist an seiner Seite. Das heißt nicht, dass es deswegen leicht ist. Ja, also den Christen in Nordkorea gilt das auch. Aber deshalb ist es für sie nicht eine leichte Situation, in der sie sind. Aber es heißt, dass du auf der Seite des auferstandenen Siegers bist. Vielleicht gehst du unter der Wucht dessen, was du siehst oder erlebst, zu Boden wie Johannes. Vielleicht entdeckst du in dir einen noch viel, viel größeren Sinn. Vielleicht entdeckst du Abgründe. Ja. Ich glaube, ihr zwei werdet gerade Abgründe in eurem Leben entdecken mit so einem kleinen Sputschgall. Ja. Ich weiß noch, wie das bei Jan war. Also danach wusste ich, dass ich noch viel, viel schlimmer bin, als ich es bis dato gedacht hatte. Ja. Aber ich habe auch entdeckt, wie viel größer Gottes Liebe zu mir ist, weil er mich trotzdem noch liebt. Und wenn du davon überwältigt bist, wie viele Abgründe es in deinem Leben gibt und dich das zu Boden drückt, dann lies diese Verse 17 und 18 in unserem Abschnitt. Da heißt es, und als ich ihn sah, Jesus, in dieser Vollkommenheit, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Das hat Johannes echt getroffen. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Fürchte dich nicht, Hedi. Fürchte dich nicht, Christian. Fürchte dich nicht, Günther, Gottfried, Wolfgang, Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, die ihr Jesus in eurem Herzen tragt. Fürchtet euch nicht, sondern pflegt die Gemeinschaft mit diesem Herrn und Heiland, der an eurer Seite steht, der neben euch ist. Im Gebet, im Bibellesen, im einander dienen und auch zuhören, wichtiger Aspekt, zuhören, im Weitersagen des Evangeliums, im Stillstehen, 1. Samuel 7, Vers 28, ist es 21 ist es, du aber stehe still, dass ich dich das Wort Gottes hören lasse, sagt Samuel zu Saul nach der Suche nach dem Esel. Und das ist etwas, was mir viel geholfen hat damals in meiner Matura-Zeit, wo man denkt, ah, so viele Sorgen und so viel muss ich erledigen. Du aber stehe still, dass ich dich das Wort Gottes hören lasse. Fürchte dich nicht. Lass mal diese Sachen beiseite, jetzt geht's ums Wichtige. Auf Jesus schauen. Der Auferstandene ist an eurer Seite und er hält die Schlüssel zu eurer Auferstehung in seiner Hand. Er hat alles vorbereitet, damit die Herrlichkeit und Ewigkeit, damit das eure Herrlichkeit und Ewigkeit mit Gott wird. Was können uns da Menschen noch anhaben? Was sind diese Sorgen, die da herumwallen in unserem Leben, wie manche Wasserwoge vielleicht? Was können sie bewirken? Der Auferstandene, der allmächtige Gott, er steht neben uns und er hält alles in seiner Hand, was wichtig ist für uns. Und diese Gewissheit und Perspektive hat die Christen der ersten Jahrhunderte wahrlich getröstet. Die hatten Christenverfolgung, die haben nicht einfach nur gelitten. Johannes ist ja wahrscheinlich der letzte der Apostel. Alle anderen sind den Märtyrertod gestorben. Und es hat diese Christen veranlasst, selbst im Angesicht des Todes noch Glaubenslieder zu singen und Zeugnis abzulegen von Jesus. Den Körper können sie uns nehmen, aber nicht unsere Seele und die Gewissheit, dass wir beim Herrn sein werden in der Ewigkeit. Die Sicherheit der Errettung in Christus, das können sie uns nicht nehmen. Jetzt weiß ich aus eigener Erfahrung, dass im Alltag diese Gewissheit immer und immer wieder angefochten ist. Es hört sich von hier oben gesagt so toll an, ja, aber dann kommt der Montag und der Dienstag und dann ist die Predigt ein bisschen weiter weg. Und es gibt so vieles, das wir in den Händen und in unseren Köpfen festhalten, was wir nicht verlieren wollen, was uns irgendwie doch gefangen nimmt. Und das ist es dann wiederum, was uns mit Furcht im Herzen auch verzagen lässt. Weil wir es halt nicht verlieren wollen. Ich habe die Wochen gepackt und ich habe viel ausgemistet. Es gab Sachen, die wollte ich nicht weggeben. Ja, also Religionsunterrichtsheft von meiner 7. oder 8. Klasse. Und ich glaube, ich habe sogar Mathehefte noch eingepackt von meiner Schulzeit. Erinnerungen, Dinge, die ich sehr wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben anschauen werde. Vielleicht meine Kinder, vielleicht. Ja. Vielleicht ist es gibt so Dinge in unserem Kopf, neben den Matheheften der Schulzeit, die wollen wir nicht loslassen. Das war jetzt etwas Kleines, es gibt Größeres in unserem Leben. Und vielleicht wäre es eine gute Übung für uns alle, uns in dieser Adventszeit zu prüfen und zu entdecken, woran wir eigentlich hängen. Wir haben das gerade sehr plastisch, ja, oder plakativ vor Augen. Überlegt euch mal, was ihr auf eine Flucht mitnehmen würdet. Was würdet ihr auf eine Flucht mitnehmen, wenn ihr nur wenig Zeit zum Packen habt und nur eure Arme zum Tragen? Was würdet ihr mitnehmen? Alles, was zurückbleibt, ist für immer verloren und kaputt. Adventszeit ist ja immer auch ein Erinnern daran, dass Jesus wiederkommt. Nicht nur, dass er gekommen ist, sondern Jesus kommt wieder. Darauf warten wir, darauf freuen wir uns vielleicht auch. Ja. Wie schön wäre es, wenn wir Jesus ohne Furcht und mit offenen Armen, jetzt im Bild gesprochen, mit offenen Armen entgegentreten können, weil wir ähnlich wie der Apostel Johannes bereits von allem Irdischen irgendwo befreit sind. Ja, Johannes war mehr unter Zwang, er musste weg, er wurde ins Exil geschickt. wir haben die Chance, es freiwillig loszulassen, was sicherlich besser ist. Nicht einfacher deshalb, aber besser. Fürchte dich nicht, der Auferstandene ist an deiner Seite und er hat alles in der Hand, was für dich wirklich wichtig ist. Und dieser Trost und diese Ermutigung soll uns jetzt aber nicht dann zu einem Rückzug aus dem Leben veranlassen. Jesus sagt Johannes diese Worte gerade mit Blick auf seinen Auftrag zum Schreiben und auch der Auftrag zum Verkündigen des Evangeliums in Matthäus 28, Vers 18 bis 20 wird eingeleitet mit "Fürchte dich nicht". Schon eine schöne Parallele, fand ich. Johannes kriegt einen Auftrag zum Schreiben, was er sieht, gewichtiger Auftrag, was er nicht schreibt, steht nicht drin, werden wir nicht wissen. Ja. Wir haben den Auftrag, etwas weiter zu sagen, was wir nicht sagen, wird nicht gehört, kann nicht angenommen werden, hat Auswirkungen für die Ewigkeiten. Beides. Fürchte dich nicht. In den Versen 19 bis 20 in unserem Text, da sehen wir auch, warum wir uns nicht fürchten brauchen. Der Auferstandene, er bleibt treu bis zum Ende. Es ist ja schön zu wissen, dass er in der Vergangenheit treu war. Ja? Aber wichtiger für uns ist ja, dass er in der Zukunft auch treu ist. Und genau das möchte Jesus hier ausdrücken. Vers 19 und 20. Schreib nun, was du gesehen hast und was ist und was danach geschehen soll. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du auf meiner Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Dieser Vers 19, wenn ihr das gerne macht mit Markieren wichtiger Verse, dieser Vers 19 wäre ganz dick zu unterstreichen. Das ist der Schlüsselvers für die Offenbarung, für das Verständnis. Das Erscheinen Jesu im Kapitel 1, das ist die Vergangenheit, was du gesehen hast. Dann soll Johannes an diese sieben Gemeinden in Kleinasien schreiben und er schreibt dort über das, was ist, was in diesen Gemeinden gerade Zustand ist. Und im Anschluss daran soll er das schreiben, was geschehen soll. Und das ist dann die gesamte restliche Offenbarung. Und dort zeichnet er dieses zukünftige Bild von Gericht Gottes über Menschheit, über Sünde, über Satan und die herrliche Zukunft aller Gläubigen. Jesus ist treu bis zum Ende. Das sehen wir, wenn wir diese Offenbarung bis zum Ende lesen. Er hält sein Versprechen von ewigem Leben und Gemeinschaft mit ihm. Spannend für diese angeschriebenen Gemeinden, aber auch ein bisschen für uns, sind Offenbarung 2 und 3, in denen zuerst einmal auf ihre Treue dann eingegangen wird. Bei manchen passt es, bei anderen gibt es eine Schieflage im Glauben und wiederum andere haben scheinbar vollkommen vergessen, dass Gott heilig und gerecht ist und dass wir ihm die Ehre geben sollen. Manche Gemeinde hatte auch scheinbar vergessen, dass sie nicht aus sich selbst heraus existiert, sondern dass es Gott war, der sie gegründet hat. Unsere Gemeinde hier in Wels ist auch von Gott als Leuchter in diese Stadt gestellt worden. Das war nicht Lorenz Wagentin, der diese Gemeinde de facto gegründet hat. Lorenz Wagentin war der Mensch, den Gott gebraucht hat. Aber wenn Gott nicht gewollt hätte, wäre hier keine Gemeinde entstanden. Wir sind das Licht, das die Wahrheit offenbar macht. Der Leuchtturm, der den Weg zu Jesus weist. Das ist Gottes Bestimmung für jede Ortsgemeinde. Das ist Gottes Bestimmung für diese Gemeinde. In der Bergpredigt sagt Jesus in Kapitel 5, Vers 14 bis 16, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr seid der Grund, warum andere Menschen Gott erkennen können. Ihr seid der Grund, warum sie anfangen, Gott zu preisen. Und auch wenn sich die Ausleger über die Bedeutung dieser Sterne hier in unserem Offenbarungstext nicht so ganz einig sind, ja, beziehungsweise der Engel, das griechische Wort Angelos, das kann sowohl Engel heißen, aber es kann auch Bote und Stellvertreter heißen. Eins wird trotzdem in diesem Vers 20 klar. Jesus hält jede Ortsgemeinde in seiner Hand. Und er bestimmt über ihre Zukunft. Bereichert sie noch den Lobpreis Gottes? Ist sie noch wichtig für die Umgebung? Manch einer denkt ja, dass so eine Ortsgemeinde bis in alle Ewigkeit bestehen muss. Aber ich sage euch was, es gibt keine Gemeinde auf dieser Welt, die eine 1980 Jahre lange Geschichte hat. Abgesehen von der weltweiten Gemeinde Jesu. Gott ist treu, Jesus ist treu. Er trägt seine Gemeinde durch, aber das heißt nicht, dass er eine Ortsgemeinde über die ganze Distanz getragen hat. Noch nicht einmal die Jerusalemer Gemeinde mit den Aposteln an der Spitze. Und das ist wichtig, dass wir das mitnehmen und erkennen. Gott gründet Ortsgemeinden, er schließt Ortsgemeinden. Er gibt Ortsgemeinden einen neuen Platz. Er verändert ihren Standort. Weil es nicht um die einzelne Gemeinde geht, weil es nicht um die mennonitische Freikirche Wels in der August-Göllerich-Straße 3a geht, sondern um Jesus. Und dieser Auferstandene, er ist treu bis heute, er steht zu seinem Wort und er hat sich festgelegt in seinem Wort, dass er treu ist bis zum Ende und dass, wenn du Jesus im Herzen hast, du wirklich in der Ewigkeit und Herrlichkeit bei ihm sein wirst. Und deshalb soll Johannes diese Offenbarung schreiben, weil es Christen gab damals, die sich gefürchtet haben, die Angst hatten, die nicht genau wussten, wo jetzt oben und unten ist in ihrem Leben, die auch nicht genau wussten, was das alles soll mit dieser Verfolgung. Ihnen schreibt Johannes im Auftrag unseres Herrn und sagt, fürchte dich nicht. Es hat sich nichts verändert an dem, was wichtig ist für dein Leben. Egal wie 2015 zu Ende geht und egal wie 2016 beginnt. Es hat sich nichts geändert. Freu dich vielmehr auf die Wiederkunft Jesu. Und bis dahin nutzt die Zeit, um noch viele zur Umkehr zu Jesus einzuladen und seid als Gemeinde ein treuer Diener Jesu, ein Leuchter und ein Botschafter in der Weltswelt. Amen.